Das heilige Evangelium nach Johannes im 3. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Riskier was, Mensch. Habt ein weites Herz. So lautete einmal das Motto einer Fastenaktion der evangelischen Kirche vor einigen Jahren. Daran musste ich heute denken in diesen schwierigen Zeiten. Dabei ist das gar nicht so einfach, vor allem wenn sich Konflikte anstauen, etwas zu riskieren. Und so sagte doch schon Martin Luther: Die Geister lasset aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet still. Das ist gar nicht so einfach, still zu halten, wenn man verärgert ist. Also mir fällt das manchmal ganz schön schwer. Und bei allem Wohlwollen, sich zusammenreißen, das schaffe ich auch nicht. Die Konfirmanden hatten es mir immer wieder einmal berichtet und leider hatte ich es auch im Schulhof des Öfteren beobachten können, wie aggressiv miteinander umgegangen wird. Da wird wenig geredet, aufeinander zugegangen, erstmal Aggression. Und wenn wir an Konflikte denken, die momentan nach menschlichen Gesichtspunkten nicht so einfach zu lösen sind, da fällt uns in erster Linie dieser schreckliche Krieg in der Ukraine ein und all das Leid, das wir hier bei uns in unserer Welt hier gar nicht ermessen können, was der Bevölkerung dort angetan wird, was die Menschen dort erleben müssen, Jugendliche, Kinder, Männer, Frauen, alte Menschen, sie haben alles verloren, befinden sich auf der Flucht, haben nur das dabei, was sie gerade noch tragen können. Angehörige, Freunde, Bekannte sind schon tot. Wohin wird sie ihr Weg führen? Krieg, Hass und Gewalt, das ist nicht die Lösung, Konflikte anzugehen. Das wissen die meisten auch. Und trotzdem haben wir es jetzt wieder einen Krieg auf europäischem Boden. Und was können wir tun? Können wir überhaupt etwas tun? Was liegt denn in unserer Macht? Wie in Luthers Lied, mit unserer Macht ist nichts getan. Aber was liegt trotzdem an uns, damit diese schreckliche Situation sich verändert? Es ist schon klar, dass wir nicht ganz oben auf der politischen Weltbühne mitmischen können, aber wir können doch hier unten einiges bewirken, kleine Schritte. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung, sei er noch so klein, führt näher zum Ziel. Wir können uns gegenseitig zuhören, unsere Ängste besprechen, Spenden für die Kriegsopfer oder vielleicht ein Bett zur Verfügung stellen, wenn die Flüchtlingswelle uns erreichen sollte, Sachspenden den entsprechenden Hilfsorganisationen zukommen lassen. Und das Wichtigste, wir können für den Frieden beten, für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Ich muss immer an die Worte Reinhold Schneiders denken, die er einmal 1936 formuliert hat. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten, wie prophetisch. Und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Nur den Betern kann es noch gelingen. Das Gebet ist so wichtig. Vertrauen wir gerade als Christinnen und Christen und Kirchen auf die Kraft des Gebetes. Und Gott sei Dank wird auch überall gebetet. Im Vertrauen auf den, der uns retten kann. Wie es im heutigen Evangelium heißt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Riskier was, Mensch, das könnte man nun auch von Jesus sagen. Gerade noch hatte Jesus in diesem Evangelium die Hüter des Gesetzes bloßgestellt und eines Besseren belehrt, als er die Ehebrecherin vor der Steinigung bewahrt hatte. Er hatte ein ganz großes Herz gezeigt und Mut bewiesen, als er der aufgebrachten Menge entgegenhielt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Regelrecht beschämt hat er die Schriftgelehrten zurückgelassen. Da kam schon die nächste Zurechtweisung: Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte aber niemanden. Jetzt setzt er sogleich viermal nach und sagt, dass sie auf dem Holzweg sind, dass ihre Vorstellung von Gott nicht zutrifft und ihn den Menschen nicht näher bringt. Gerade ihnen, die doch so bemüht waren um das rechte Verständnis der Heiligen Schrift, gerade sie kritisiert Jesus auf das Schärfste. Und er sagt, können Sie es nachlesen im Johannesevangelium: Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und dann sprach er noch: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich auch zu euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Was ist denn los mit Jesus? Was macht ihn so anders, als wir ihn kennen? Jesus riskiert was, ohne Vorsicht. Er wird zu einem im vollen Sinne des Wortes leidenschaftlicher Streiter. Allerdings mit sehr viel Geschick und Empathie, eben mit einem großen Herz. Viel zu eng und völlig verschroben ist ihm das Bild der Menschen. Noch dazu die Hüter der Religion von damals, die ihr Bild von Gott haben. Streng, gesetzlich. Jesus will es aufsprengen. Gott ist ihm zu sehr eingepackt in die Gesetze, die keine Menschlichkeit zulassen. Gott ist zu einer unpersönlichen, allmächtigen Größe geworden. Leblos. Allenfalls eine Ordnungsinstanz. Und Jesus riskiert, Gott anders zu denken, zu fühlen, zu leben, zu lieben, mit ihm in Beziehung zu sein. Indem er das tut, riskiert Gott selbst in ihm menschlich zu sein, damit die Menschen nicht gottlos werden. Und so redet Jesus von Gott wie von einem väterlichen Gott, von dem wir herkommen und der sich väterlich für uns verantwortlich fühlt Und so liebt Jesus einen mütterlichen Gott, der Geborgenheit und Barmherzigkeit seinen Kindern erweist. Und diesen Gott riskiert Jesus. Für diesen Gott streitet er mit Leidenschaft. Und das bedeutet Passion. Diese Leidenschaft zu haben, Gott zu riskieren ohne Vorsicht. Nicht nur leiden, sondern auch Leidenschaft zu haben. Riskieren wir also, an Jesus zu glauben, dass Gott in seiner Menschlichkeit zu finden ist. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in Sünden sterben, sagt Jesus. Ihr werdet in euren Sünden sterben, das sagt er gleich dreimal in wenigen Versen. Lauter Missverständnisse entstehen Unverständnis, auch bei uns. Jesus mutet uns einiges zu. Riskieren wir, uns dem zu stellen. Von den Sünden spricht er. Wer redet eigentlich heute noch von den Sünden? Vor allem in einer Welt, in der doch die meisten Menschen davon überzeugt sind, zunächst mal von sich selber überzeugt sind, dass sie keine Fehler machen und ein echtes, ehrliches Schuldbewusstsein als Schwäche ausgelegt wird. Die Sünde, die wird da eher in den Bereich der Kirche verbannt, deren Bedeutung innerhalb der Öffentlichkeit und Gesellschaft immer mehr an den Rand oder in die Bedeutungslosigkeit gedrängt wird. Und was bedeutet das jedem und jeder Einzelnen von uns, die wir heute Morgen hier im Gottesdienst miteinander feiern? Ich weiß, dass Ihnen allen bewusst ist, was dieses Wort bedeutet. Und trotzdem würde ich jetzt mal gern Mäuschen sein, was in Ihnen vorgeht, wenn Sie das Wort Sünde hören. Denken Sie an Fehler, an Übertretungen, an schlechtes Gewissen. Irgendwie mischt sich doch immer in diese persönliche Auffassung auch eine moralische Vorstellung von Sünde. Aber darum geht es Jesus nicht, dass wir in oder an eine bestimmte Moral glauben oder sie verfolgen oder sogar an unserer Moral sterben. Darum geht es Jesus nicht. Für ihn geht es um die Beziehung zu Gott. Die Nichtbeziehung, die Beziehungslosigkeit, der Draht zu Gott, er ist abgerissen. Funkstille zwischen Gott und mir. Das meint Sünde, getrennt. Und das Wort Sünde lässt sich im altdeutschen Wort, vom altdeutschen Wort Sund ableiten. Ein Sund ist eben ein Graben zwischen zwei Festlandteilen, die mal zusammengehört haben. Vielleicht kennen Sie die Fehmarn-Sundbrücke von der Insel Fehmarn zum Festland. Eben durch einen Sund voneinander getrennt, hat sie wieder beide Teile verbunden. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Das ist ein tiefer Graben zwischen Gott und Mensch, zwischen uns, die wir eigentlich zu ihm gehören. Und ich denke dabei an meinen Konfirmandenunterricht, der etwas anders war, als das heute ist. Wir hatten wenig diskutiert damals. Wir hatten eher in ein Heft geschrieben, was uns unser Pfarrer diktiert hatte. Und das war zu lernen und manches sogar auswendig. Und geschadet hat es wirklich nichts, ganz im Gegenteil. Und als es um die Sünde ging, hatten wir ein Bild abgemalt, das mir immer noch sehr deutlich in Erinnerung geblieben ist. Genau genommen waren es zwei Bilder. Das eine, ein Weg, der durch eine tiefe Kluft namens Sünde unterbrochen war. Dies stellte die Sünde zwischen Gott und dem Menschen dar, die zunächst einmal unüberwindlich schien. Und das nächste Bild zeigte das Kreuz Jesu, das über diese Kluft gelegt war und den Weg zu Gott ermöglicht hatte. Jesus hat durch das Kreuz die Sünde überbrückt und zugleich dadurch zunichte gemacht. Und wir können durch und über das Kreuz die Sünde überwinden. Ein eindrückliches Bild, das es mir heute noch gut in Erinnerung ist. Und wenn Jesus sagt, er kommt von oben und wir von unten, möchte er nicht nur eine Brücke über den Sund und die Sünde bauen, dann ist er bereit, in die Tiefe zu gehen mit uns, in unsere Tiefe hinabzusteigen, in den Sund, dort, wo ich hineingerutscht bin. Er möchte mit ins Wasser steigen. Vielleicht haben wir das Ziel aus den Augen verloren, haben uns verlaufen, sind abgerutscht und sind vielleicht verletzt, hilflos im Sund. Und so verstehe ich das hier mit der Sünde, weil ich aus der Beziehung zu Gott wie durch einen Sog in die Tiefe heruntergezogen werde. Gott schickt von oben her seinen Sohn, der zu mir kommt und der mich wieder herauszieht an die Oberfläche, um mich zu retten, damit ich atmen kann. Er holt mich nach oben. Wir werden in der Sünde umkommen, wenn wir nicht Gott herabkommen lassen. Er ist ein Gott, der herunterkommt, der den Menschen nahe ist. Wir Menschen sind von oben her getragene Menschen. Und zu Recht fragen die Juden Jesus: Wer bist du denn? Jesus antwortet nicht, indem er Wunder tut oder einen Hoheitstitel benutzt, sondern er sagt: Ich bin zuerst das, was ich zu euch gesagt habe. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, rede ich zu der Welt. An Gott glauben viele. Eine schöpferische Kraft, die alles irgendwie ins Leben gerufen hat und die am Ende alles zu sich nimmt, können sich viele vorstellen. Aber das Außerordentliche ist, dass Gott nicht bloß am Anfang und am Ende da ist, sondern gerade mittendrin. Was ist denn mittendrin? Da geschieht doch unser Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, sagt Jesus. Es mag viele Wege zu Gott geben, der zum himmlischen Vater führt über Jesus. Damit engt Jesus den Zugang zu Gott nicht ein, sondern er öffnet ihn. Er ist herabgestiegen, erniedrigt bis ans Kreuz. Für Johannes ein Zeichen der Erhöhung. Wer bist du denn? Fragen sie. Wer ist der, der diesen Glauben riskiert? Er ist der, der von oben kommt, aber den eine hebräische Mutter zur Welt gebracht hat. Eine, der Kranke berührt und ihre Taub und Stummheit nimmt, der den Mund aufmacht, Tische im Tempel umstößt, um seinen himmlischen Vater Raum zu geben in seines Vaters Haus. Einer, der über eine Stadt weinen kann und die Ohnmacht der Ungerechtigkeit kennt und sie am eigenen Leib gespürt hat. Der Ausgegrenzte hineinnimmt in seine Gemeinschaft und sich belehren lässt von einer Frau, der zunächst seine Hilfe verweigert. Der den Verurteilten Barmherzigkeit entgegenbringt wie der Ehebrecherin. Der Täter verändert wie den Zöllner Levi, der sein ergaunertes Geld wieder zurückgibt, der Andersgläubige zum Vorbild für die Nächstenliebe nimmt, wie beim barmherzigen Samariter, einer, der ganz und gar Gott riskiert, ohne Vorsicht, mit einem ganz großen Herz, der von oben her ist, in dem Gott seine väterliche und mütterliche Liebe lebt, in diese Welt von oben, in diese Gottesbeziehung will Jesus auch uns hineinholen. Habt ein großes Herz. Wer Kranken beisteht oder sich Ausgegrenzten zuwendet, wer Flüchtlingen oder Menschen in Not behilflich ist, wer Menschen barmherzig begegnet, Tätern hilft, sich zu ändern, Leidenden nahe ist, den Mund aufmacht, wo zu Unrecht geschwiegen wird und wessen Glaube für sein Leben eine große Bedeutung hat, in denen ist Gott lebendig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.